Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 321, Offenbarung 19, 1 bis 10.
Jubel über den Untergang einer Hure. Was hat das mit uns zu tun?
Sie wissen vielleicht, Christen warten darauf, dass Jesus in dieser Welt eingreift und alles zum Guten wendet. Glauben Sie, dass so etwas möglich ist? Die Bösartigkeit in dieser Welt scheint jedenfalls bisher unausrottbar zu sein. In der Bibel wird immer wieder von dieser Zukunft gesprochen. Am deutlichsten und mit wuchtigen Bildern im letzten Buch der Bibel. In der Offenbarung des Johannes. Die Visionen wirken fremdartig und irgendwie verschlüsselt. Was sollen wir damit anfangen? Da wird zum Beispiel der Untergang einer großen Hure bejubelt. Es ist der Beginn eines siegreichen Kampfes gegen die bösen Kräfte. Können wir dem etwas abgewinnen, was über das Staunen über die bildgewaltigen Worte hinausgeht? Hören wir einmal aus dem Buch der Offenbarung im 19. Kapitel folgenden Text. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dieser Visionen, die Johannes dort eben offenbart bekommen hat. Da geht es um die überschäumende Freude im Himmel über die Vernichtung einer großen Hure, über eine anbrechende Herrschaft Gottes und über eine Hochzeit, also über einen beginnenden Triumph über das Böse. Naja, natürlich gab es schon zuvor gewaltige Bilder, ohne die eigentlich das gar nicht so richtig zu verstehen ist. Da ging es um gewaltige Katastrophen, die die Erde heimsucht, um Umweltzerstörungen, um Kriege, um Bösartigkeiten. Aber letztendlich, und hier beginnt das in der Offenbarung beschrieben zu werden, wird alles dieses Böse besiegt. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen. Offenbarung 21,4 fasst das zusammen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, das alles, was da beschrieben wird, wird natürlich als Zukunftsszenario verstanden. Klar. Weil ist doch alles nicht passiert, ganz offensichtlich. Und diese Zukunft, die nennt man dann so fachbegrifflich Endzeit. Gemeint ist damit die Wiederkunft von Jesus Christus. Da gibt es eine Formulierung in Macht und Herrlichkeit und zwar ganz konkret auf dieser Erde. Ja, und dann geht es darum, dass dann letztendlich Satan gebunden wird, dass dann eine tausendjährige Herrschaft von Christus wieder auf dieser Erde stattfindet, dass danach Satan für kurze Zeit freigelassen werden muss, es einen letzten Kampf gibt und einen endgültigen Sieg. So wird es beschrieben. Ja, und schon immer, völlig klar, gab es ein großes Bedürfnis und gibt es ein großes Bedürfnis, diese Bilder zu entschlüsseln. Ja, das ist einfach natürlich die Neigung, dass man wissen will, so viel wie möglich, was ist damit gemeint und logischerweise, was wird passieren und sind wir vielleicht schon zu Beginn dieser Endzeit und wenn wir dort sind, an welcher Stelle sind wir und was wird jetzt als nächstes passieren? Ja, und interessant ist ja, dass diese Beschreibungen außerordentlich materiell sind. Sie sind so richtig, ja, real beschrieben. Und wenn man so etwas versucht zu interpretieren, dann versucht man auch, das so materiell, also so materiell real wie möglich zu verstehen. Naja, es gibt einige Visionen in diesen Bildern, bei denen das schwer möglich ist, dann muss man versuchen, die Bedeutung zu interpretieren. Da gibt es zum Beispiel dann einen gläsernen See, an dessen Rand dann die Erlösten stehen und Harfe spielen. Ich meine, wenn das jetzt der Himmel sein soll, dass wir am Rand eines gläsernen Sees stehen und Harfe spielen, das ist jetzt nicht unbedingt das Prickelndste, aber es kann ja auch nicht sein, dass das so in dieser Realität stattfindet, sondern das hat Bedeutung. Und interessant ist, dass viele dieser Bilder, die da verwendet werden, schon im Alten Testament verwendet werden, insbesondere, ganz besonders im Propheten, den Daniel. Ja, und manche dieser Bilder werden schon innerhalb des Textes erklärt, weil das ja immer ein Engel ist, der das dem Johannes dann diktiert. Und sehr viele werden nicht erklärt. Und da gibt es natürlich damals, genauso wie heute, Spezialisten. Die haben sich darauf spezialisiert, die ganze Bibel bis ins Detail durchzuforschen und alles, was dort an Prophezeiungen formuliert wurde, zusammenzuführen, aufeinander zu beziehen und alle Visionen und alle Aussagen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament miteinander zu verbinden und daraus eben abzuleiten. Wie ist die gegenwärtige Weltlage? Was wird passieren? Welche Macht wird vermutlich wann, wie, auf welche Art und Weise eingreifen? Da gibt es Spezialisten und da, wenn die Zeit sehr, ja, bedrängend ist, dann ist das Bedürfnis, das alles verstehen zu können, sehr groß. Die sind dann auch sehr beliebt und werden vielfältig eingeladen und befragt. Aber interessant ist, dass es auch da deutliche Unterschiede zwischen Spezialisten gibt, die alle gleichermaßen die Bibel intensiv gelesen haben, aber die das dann jeweilig anders interpretieren. Denn die Frage ist immer, was ist eigentlich immer damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Ist das materiell oder ist das eher geistig zu verstehen? Das Besondere an prophetischen Worten ist ja, dass meistens beides gilt. Das heißt also, es gibt materielle Ausprägungen und es gibt geistige Bedeutungen. Und beide sind gleichermaßen gültig. Und dann stellt sich auch weiterhin die Frage, ist das jetzt alles auf die Zukunft ausgerichtet oder hat es auch, wenn es eine geistige Bedeutung hat, irgendeine Bedeutung für die Gegenwart, also für uns? Und auch hier kann man eigentlich immer sagen, sobald es prophetische Worte sind, gilt hier auch meistens beides. Das heißt, das ist eine vielschichtige Angelegenheit. Es ist nicht falsch, es auf die eine Art zu interpretieren, insbesondere dann, wenn wir dann in der Zukunft merken werden, ja, dieses und jenes wird geschehen. Und die Vermutung ist für mich sehr naheliegend, dass es ganz anders sein wird, als es bisher verstanden wird. Und trotzdem werden wir dann wissen, genau das ist damit gemeint. Das spielt aber jetzt keine Rolle, denn für uns spielt jetzt eine Rolle, welche Bedeutung hat das denn unmittelbar für uns in der Gegenwart, für jeden Einzelnen? Wenn es das nicht hat, dann können wir ja nur drauf warten, dass es irgendwann passiert und hoffen, dass es uns nicht trifft, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Ich konzentriere also das, was ich hier darstellen möchte, auf zwei zentrale Fragen. Wer oder was ist mit dieser großen Hure gemeint? Und die andere Frage ist, von welcher Hochzeit ist denn hier überhaupt die Rede? Diese große Hure, die wird da in anderen Kapiteln davor sehr ausführlich geschildert und ich kann immer nur raten, sich diese Kapitel wirklich zur Gemüte zu führen. Völlig unabhängig davon, ob man es versteht, es ist einfach ein spannungsreiches Bild, das dort entfaltet wird. Also diese große Hure wird auch Hure Babylon genannt. Das ist ganz praktisch gemeint, weil Babylon war damals für die Israeliten wirklich der Inbegriff, ja, des Sündenpfuhls, um es mal so zu sagen. Die Stadt der Ausschweifungen, dort waren auch die religiösen Riten so, dass man da auch auf Genuss aus war. Außerdem war diese Stadt extrem prachtvoll, das heißt, sie war reich und sie hat viele Könige beherrscht. Und alle haben irgendwie danach gegiert, irgendwie von ihr zu profitieren. Also doch so eine wunderbare Bildhaftigkeit, ja, die Hure, nach der man giert. Kaufleute werden durch sie reich. Außerdem wird beschrieben, dass sie ausgesprochen skrupellos ist. Ja, der Begriff Lästerung, das heißt also, überhaupt nichts Heiliges zu haben, sondern eigentlich, wenn es sein muss, alles für alle verkaufen. Das ist die Skrupellosigkeit. Und natürlich auch ein extremer Hochmut, der Glaube zum Beispiel, dass man selbst völlig unangreifbar ist. Das Bild dieser großen Hure ist eigentlich nur verstehbar, wenn wir zwei andere Figuren, die jetzt hier in diesem Text nicht erwähnt werden, aber die vorher ausführlich in vielen Kapiteln der Offenbarung geschildert werden, wenn wir diese beiden Figuren dazu nehmen, zwei endzeitliche Gestalten. Das eine ist das Tier aus dem Meer, denn bei der Beschreibung der Hure reitet sie nämlich auf diesem Tier, ein etwas seltsames Tier mit mehreren Köpfen und Hörnern und so weiter, muss ich nicht im Detail ausführen. Also sie wird davon getragen. Manche denken, sie würde dieses Tier lenken, was ich persönlich bezweifle, wie wir gleich sehen werden. Jedenfalls dieses Tier aus dem Meer, das übrigens auch mit dem Antichristen dann gleichgesetzt wird, das ist das Symbol für einen absoluten Herrschaftsanspruch. Also für den Willen zur Macht, aber total. Insofern passt das schon. Und damit verbunden kommt eine andere Gestalt, nämlich das Tier aus der Erde oder aus dem Abgrund. Das wird auch dann mit dem sogenannten falschen Prophet gleichgesetzt. Das ist, dieses Tier dient dem anderen Tier. Ja, auch hier werden diese Tiere ausführlich beschrieben und werden vielfältig interpretiert. Es geht hier aber gar nicht um irgendwelche Einzelheiten, abgesehen davon, dass sie hier nicht in diesem Text stehen. Es ist aber spannend zu lesen. Also ab Offenbarung 13 lesen Sie einfach mal diese Kapitel bis zum Ende durch. Das ist wirklich sehr lohnend. Ich will hier nur mal das Substrat für diese drei Gestalten wiedergeben. Eigentlich ist es eine Verdichtung. Eine Verdichtung der antichristlichen, antigöttlichen Kräfte. Verdichtet sozusagen in drei Personen. Sie verkörpern die Herrschsucht, die Ideologie und die Verführung. Und das schauen wir uns mal genauer an. Was ist mit der Herrschsucht? Herrschsucht bedeutet, sich selbst zum Gott zu machen, damit Gott abzulehnen. Auch eine Art von Anbetung zu verlangen und, wenn man wirklich herrschen kann, auch zu bekommen. Herrschsucht ist letztendlich immer brutal, skrupellos, aber auch beeindruckend. Das heißt, sie fasziniert. Man könnte das im Großen betrachten, das sind dann die, dann sehen wir das in politischen Gestalten, in denen sich das jeweilig verkörpert. Es gibt aktuell einige, es gibt in der Vergangenheit, auch unserer eigenen Geschichte, da einige. Da macht sich deutlich, worin sich das zeigt. Im Kleinen und im Großen. Es ist immer wieder die Verdichtung, und Verdichtung, das meine ich mit Personen, in entweder einzelnen Personen, also wie gesagt, in der Geschichte oder auch in uns. Denn Herrschsucht ist auch in uns wirksam. Auch wir neigen dazu, da wo Macht sich in irgendeiner Weise verkörpert, dazu in Resonanz zu geraten. Macht hat etwas Faszinierendes. Wir bekommen dann das Bedürfnis, irgendwie mitzumachen, daran teilzuhaben, letztendlich auf der Seite der Sieger zu stehen. Ja, und insofern ist sozusagen der Antichrist oder meinetwegen das Tier aus dem Meer, egal was man jetzt sagt, als der Inbegriff des Herrschers dargestellt. Was ist mit Ideologie gemeint? Jede Ideologie, ganz bewusst sage ich, jede Ideologie ist eine Art von Religion. Sie vermittelt nämlich in irgendeiner Weise Sinn. Sie macht es möglich, dass wir uns, wenn wir dieser Ideologie folgen, höher bewerten können und natürlich andere niedriger, dass wir uns als Auserwählte fühlen können, dass wir Teil einer höheren Ganzheit sein können, die unser Engagement sozusagen bündelt mit den anderen bis hin zum Fanatismus. Es definiert eine klare Wertehierarchie mit Aufwertung und Abwertung und Verachtung. Und klar, dass also mit dieser Ideologie die Gewaltbereitschaft problemlos legitimiert werden kann. Auch die Borniertheit, also diese seltsame Form von Dummheit, die auch bei intelligenten Menschen stattfinden kann, die letztendlich bis zur Grausamkeit kommen kann. Ja, der unbeirrbare Glaube an bestimmte Narrative, Geschichten, die erzählt werden, auch Lügen. Lügen werden so gerne angenommen, wenn sie dem eigenen Narrativ da entsprechen. Auch Fake News, wie man das so sagt, entweder zu produzieren, nur damit man selber Recht hat, oder daran zu glauben. Auch die Bereitschaft zur Unterwerfung. Ideologie ist etwas, dem man sich gerne fügt, weil es doch so vermeintlich sinnvoll ist. Alles das zeigt, dass dieser Prophet, das ist sozusagen der Inbegriff dieser Figur des Propheten, dem Antichristen, also dem Herrschenden, immer dient. Denn jede Ideologie dient letztendlich der Herrschsucht. Mit Ideologie kann besser geherrscht werden. Ob das nun religiös ist, kein Problem. Oder ob es eine politische Ideologie ist, oder ob wir kulturelle Ideologien nehmen. Alles, was bei Menschen zu einer Überzeugung führen kann, die sie von anderen Menschen abgrenzt, kann zur Ideologie und zum Fanatismus werden. Ja, und das Dritte, jetzt kommen wir zu unserer großen Hure, die Verführung. Die Verführung ist eigentlich ein Angebot für rauschhafte Genüsse. Rauschhafte Genüsse, das stellen wir uns immer nur so irgendwelche Stoffrausch vor, wie Alkohol oder so. Nein, alles, was in irgendeiner Weise zu Genüssen führt, die man rauschhaft gerne erlebt. So etwas macht willenlos, ohne dass man es unbedingt merken muss, macht süchtig, macht abhängig und letztendlich auch blind. Das weckt immer mehr die Gier nach diesem Genuss, nach der Wiederholung dieses Genusses und logischerweise auch die Gier nach Macht, damit man sich diese Genüsse verschaffen kann. Oder die Macht selbst wird schon zum Genuss, dass man in irgendeiner Weise verehrt wird, dass man erfolgreich ist. Und deswegen ist es egal, ob nun auch Geld beispielsweise. Geld, da kann man doch schon allein, wenn man über Geld verfügt oder Geld zieht, das kann doch schon ein Genuss sein. Oder nach Ehre, nach Anerkennung. Der Ehrgeiz, die Suche danach, im Ehrgeiz triumphieren zu können und das rauschhaft entsprechend als Erfolg zu feiern. Das ist nur eine andere Variante von Drogen. Und dann nehmen wir den Medienkonsum. Der Medienkonsum, der uns das Gefühl gibt, dass wir, wer weiß wie, verbunden sind mit der ganzen Menschheit, mit Gleichdenkenden oder Gleichglaubenden und dass wir da spielen können und da sind wir plötzlich die Helden und wir können wieder rauschhaft genießen, etwas, was dann vielleicht in der blöden Realität nicht so einfach möglich ist. Und interessant ist tatsächlich, dass alles das, was mit diesen Genüssen zu tun hat, Reichtümer erzeugt, aber einseitige Reichtümer, nämlich immer für die Verführer. Ob es nun die Medien sind und die dahinterstehenden großen Konzerne oder ob es nun diejenigen sind, die für Drogen sorgen können. Genuss in dieser Form, Verführung in dieser Form macht reich. Es verseucht die Seele, es macht zwangsläufig eigensüchtig, selbstbezogen und es zerstört jede Form von Empathie und jede Form von sozialer Verbundenheit. Wir haben also da wirklich drei unglaublich ineinandergreifende Wirkmächte, den sogenannten Antichristen, den sogenannten falschen Propheten und die große Hure. Und wir merken, eigentlich unterstützen sie sich gegenseitig. Sie sind wirkmächtige Gegenkräfte gegen die Liebesmächte Gottes, die sich in Christus verkörpern. Und scheinbar sind sie in dieser Welt tatsächlich übermächtig. Aber interessanterweise tragen sie schon in sich eigentlich den Keim der Selbstvernichtung. Zum Teil vernichten sie sich gegenseitig und zum Teil machen sie genau das, was letztendlich sie vernichten wird langfristig. Aber jetzt wird vielleicht klar, dass dieser Untergang dieser Mächte, mal beginnend bei der großen Hure, Freude, sozusagen Jubel auslöst, jedenfalls auf der Seite der Liebesmächte. Das gilt nicht nur im Großen, das gilt für jeden Einzelnen. In Lukas 15, Vers 7 sagt Jesus, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gut, jetzt ist vielleicht ein bisschen klarer, was mit der großen Hure gemeint ist. Dann kommen wir mal jetzt zu der Hochzeit des Lammes. Seltsamer Begriff, klar. Aber was ist denn Lamm? Das ist hier immer die Umschreibung von Jesus Christus selbst, der bereit war, wirklich ganz sanftmütig ans Kreuz sich nageln zu lassen, der wirklich bereit war, sich sozusagen schlachten zu lassen. Das ist der Begriff des Lammes. Damit ist diese unendliche Friedfertigkeit gemeint. Und Hochzeit? Ja, das ist im in dem Bereich bei den Israeliten praktisch das größte Privatfest. Dauert meistens ein paar Tage. Das ist gleichzeitig natürlich auch das Zeichen und das Symbol und der Anfang einer innigsten Verbindung, einer geradezu intimen Nähe und Freundschaft. Das ist ein Begriff, der auf Zärtlichkeit hinweist, auf tiefes Vertrauen. Man kann sagen, eine Hochzeit ist die Hochzeit der Liebe. Das war es übrigens schon im Alten Testament. Da war das ein Bild für die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und erst recht ist das im Neuen Testament. Die Braut Christi. Das ist nämlich die Gemeinschaft aller, die ihn lieben. Und damit ist diese Innigkeit und Zärtlichkeit gemeint. Ja, und wenn es jetzt hier um das Hochzeitsmahl geht, das ist ein beliebtes Bild, das Jesus immer wieder auch in seinen Gleichnissen verwendet hat. Ja, da geht es um eine Einladung zu diesem Hochzeitsmahl, zu diesem Liebesmahl im wahrsten Sinn des Wortes. Und da sind wir in einem doppelten Sinn eingeladen. Sowohl selbst Braut zu sein, klar, aber auch Hochzeitsgast zu sein auf dieser Hochzeit. Aber was ist denn die Voraussetzung dafür, dass eine solche Hochzeit wirklich zustande kommen kann? Hier wird dann auch von der Kleidung dieser Braut geredet, von einer Form von Reinheit, die geradezu strahlt. Ja, die Voraussetzung ist ganz einfach. Eine echte Liebesfähigkeit. Das ist die Voraussetzung. Ja, und das bedeutet ganz konkret, dass die Bräute Christi oder die Braut Christi, wenn man es als Gesamtheit betrachtet, wirklich innerlich umgewandelt sein muss. Nämlich durch die Liebe Christi im Herzen selbst. Und dazu müssen natürlich die auch in uns liegenden Gegenkräfte, von denen wir vorhin intensiv geredet haben, letztlich endgültig besiegt sein. Da stellt sich natürlich für uns die Frage, müssen wir jetzt damit warten, bis diese Mächte überall auf der Welt endgültig besiegt worden sind? Oder sollten wir uns nicht viel eher wünschen, dass Jesus schon jetzt, also in unserer persönlichen Lebenswelt, den Boden unseres Herzens betritt und diese Mächte in uns besiegt? Was meinen Sie?